Die deutsche Rap-Geschichte ist schon oft formuliert worden, aber nie war sie so wirklich vollständig. Denn wenn man über Hip-Hop in Deutschland spricht, dann klammert man eine Hälfte des Landes fast vollständig aus. Klar, da drüben hinter der Mauer, da gab's ein paar Freaks und ein paar Punks, aber Hip-Hop-Heads? Rapper? Nee, noch nie was davon gehört. Aber doch, die gab's. Hip-Hop ist mittlerweile die Jugendkultur schlechthin in Deutschland, aber bis auf Nummer 1 in den deutschen Charts landen konnte, war es ein weiter Weg. Üblicherweise beginnt dieser Weg in den Erzählungen in Stuttgart oder Heidelberg. Soweit so richtig. Aber die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, beginnt in Dresden. Genauer gesagt in Radebeul 1988. In einer Turnhalle an den Elbwiesen gab es wahrscheinlich den ersten Jam in Ostdeutschland. Der Dresdner MC TJ Big Blaster Electric Boogie hatte über den Radiosender DT64 aufgerufen, ihm Demo-Tapes zu schicken, um einen landesweiten Leistungsvergleich in Sachen Rap zu veranstalten. Einen Hip-Hop-Contest. Im Sommer 1988 war es dann soweit und aus allen Teilen der DDR reisten Hip-Hop-Fans in den kleinen Ort bei Dresden. Auf den Elbwiesen entstand spontan eine kleine Zeltstadt und die warme Sommerluft war getränkt im Rauch der brennenden Lagerfeuer. Dabei hörte man von allen Seiten mitgeschnittenen Hip-Hop aus batteriebetriebenen Rekordern. Mit jeder S-Bahn aus Dresden erreichten wieder weitere 100 Besucher den kleinen Ort. Die Fans, die sich dort in Radebeul einfanden, trugen die Markensachen, die sie irgendwie auftreiben konnten, wie Schätze auf der stolz geschwellten Brust. Aber auch Kreative fanden sich, die ihre DDR-Klamotten in Eigenregie zu Hip-Hop-Klamotten umlegten oder bemalten. Dem Aufruf TJ Big Blaster Electric Boogies nach Demo-Tapes kamen so wenige nach, dass im Voraus keine Auswahl erfolgte. Selbst vor Beginn des Contests wurden Menschen im Publikum noch dazu aufgefordert, doch auf der Bühne aktiv zu werden. Rings um die Bühne verzierten den Raum große Graffiti-Leinwände, welche mangels Sprühdosen jedoch mittels Pinsel und Farbkasten gemalt wurden. Aber nochmal von Anfang an, wie kam es dazu, dass diese für ihre Zeit doch exotischen Gestalten sich in Radebeul versammelt und dort einen vollwertigen Hip-Hop-Jam veranstalten konnten und das mit ca. 2500 Besuchern? Am Anfang war Beat Street. Der Film, der vom amerikanischen Bürgerrechtler Harry Belafonte koproduziert wurde, hatte einen immensen Einfluss auf die Jugendlichen in der DDR. Doch wieso konnte Beat Street überhaupt in der DDR laufen? Dies fragte sich auch der Szenekenner André Langenfeld.
Das ist ja auch so das Interessante mit Beat Street, so dieses große Fragezeichen, wieso Beat Street irgendwie in der DDR im Kino lief. Ja, also weil auf der einen Seite ist es per Definition ja eigentlich ein Film, den die eigentlich eher nicht zeigen wollten, um jetzt nicht irgendwie so den DDR-Jugendlichen irgendwie den Westen noch schmackhafter zu machen. Er ist, glaube ich, als Tanzfilm gelaufen, also so als unter der Rubrik so Tanzfilm, also so eine Verharmlosung ist irgendwie so ein bisschen, obwohl es natürlich aus heutiger Sicht wirklich nur ein Tanzfilm war. Denn natürlich Harry Belafonte, großer Faktor. Er hätte wahrscheinlich einen noch banaleren Film drehen können und trotzdem wäre der sofort gezeigt worden, weil Harry Belafonte natürlich der große Freund der DDR war.
Der Historiker Leonard Schmieding liefert in seinem Buch »Das ist unsere Party, Hip-Hop in der DDR« darauf eine Antwort. Zum einen erwartet man durch den Kunstbezug viele jugendliche Zuschauer zu erreichen. Deshalb wurde davon ausgegangen, der Film würde über 1 Million Zuschauer in die Kinos locken können. Zum anderen verkörperte Beat Street für die Kulturbehörden der DDR die perfekte Mischung aus Unterhaltungs- und Problemfilm. Soll heißen, der Film übt sowohl Gesellschaftskritik und ist dazu unterhaltsam. Die Gesellschaftskritik, welche die Kulturbehörden erkannt haben wollten, sprachen sie dem afroamerikanischen Bürgerrechtler Harry Belafonte zu. Dieser habe, Zitat, mit seinem wirklichkeitsgetreuen Bild von der Hip-Hop-Kultur die kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung in Amerika entlarvt. Allerdings unterliefen den Behörden aufgrund des kurzen Genehmigungsprozesses inhaltliche Fehler, die sich dann wiederum positiv auf die Zulassung auswirkten. Diese Entscheidung der Kulturbehörden führte dazu, dass Beat Street eine ganze Generation von Jugendlichen in der DDR prägte.
Der Film ist unabhängig jetzt davon, ob der Film gut oder nicht gut ist, ja. Du kannst dir einfach nicht vorstellen, irgendwie so was das ausgelöst hat oder was es überhaupt auslöst. Klar, du könntest es immer so versuchen, mit dir im Kopf so ein bisschen so mal als kleines Experiment irgendwie vorzustellen. Du hast halt ein relativ abgeschottetes Gebiet, die DDR, und dann kommt so ein Film in dieses Vakuum. So, der prägt natürlich sofort alles. So, also kannst du eigentlich sagen, also nachdem der Film gezeigt worden ist, gab es dann so eine Art Hip-Hop-Szene in der DDR, auch größtenteils ausgelöst von diesem Film und vor allem geprägt von diesem Film.
Die Welle der Hip-Hop-Begeisterung schwappte 1995 also durch die gesamte Republik. Doch was passierte dann eigentlich mit den Leuten, die von dieser Welle erfasst wurden? Was bedeutete es, in der Hip-Hop-Szene aktiv zu sein? Antworten auf diese Fragen hat André Langenfeld, Kenner der Szene und selbstbegeisterter Hip-Hop-Enthusiast.
Also vorneweg natürlich aus meiner Sicht, aus meiner Erinnerung und aus meiner Wahrnehmung natürlich. Nicht verallgemeinern, aber ich denke, es ist schon relativ objektiv, was ich da jetzt, so wie ich das sehe. Hip-Hop-Szene in der DDR darf man nicht verwechseln irgendwie mit so einer Hip-Hop-Szene heutzutage. Heutzutage assoziiert man das ja gleich automatisch mit aktiv sein im Sinne von rappen, Musik machen, was weiß ich, sprühen, tanzen und so weiter. Und in der DDR warst du eigentlich schon aktiv, wenn du überhaupt nur die Musik gehört hast. Also wenn du Fan warst, dann warst du schon, weil das war ja auch erstmal was total Neues, klar. Es war ja irgendwie so eine Form von Gegenentwurf zur offiziellen Jugendkultur. Dann war also nicht wirklich subversiv, aber es war auf jeden Fall wie so in jede neue Jugendkultur irgendwie so, die irgendwie erstmal komplett anders ist, erstmal so hatte so einen bestimmten Reiz auf viele Leute. Und da haben sich auch relativ schnell viele Leute auch gefunden, die dann nur sowas gehört haben. Ein Katalysator war natürlich Beat Street im Kino. Und ja, aktiv warst du halt, indem du mal so platt gesagt Hip-Hop-Fan warst. Es war schon damals eher was Besonderes und so eine Nische. So, dann hast du viel Zeit damit verbracht, irgendwie Musik zu hören, zu finden überhaupt erstmal, dir irgendwie Kassetten zu kopieren oder vorm Radio zu sitzen. Also es war dann auch schon das war mehr oder weniger schon aktiv dann sein, ja, sich überhaupt erstmal um die Musik zu kümmern, die ja jetzt auch nicht irgendwie so einfach zu bekommen war. So, das war eine Sache, denn klar, denn so mit Gleichgesinnten, die dann auch irgendwie auch nur Hip-Hop gehört haben, hat man natürlich dann irgendwie auch geguckt, wo spielt die Musik so. Und dann, wenn man wusste, dann irgendwie in welcher Disco ab und zu mal so eine Hip-Hop-Runde lief, da hat man sich dann auch getroffen. Wenn dann größere Veranstaltungen waren, wie zum Beispiel Radebeul, dann so über stille Post irgendwie war dann hat das ganze Land erreicht, irgendwie so eine Info. Ich glaube auch, dass bei den Späteren natürlich auch DT64 und Lutz Schramm eine Rolle gespielt hat, der ja auch den Termin dann sozusagen ja im Radio angekündigt hat.
Im Film Beat Street traten neben bekannten Breakdance-Gruppen auch Melle Mel, Afrika Bambaataa und Cool DJ Herc auf. Allesamt Quellen der Inspiration und Vorbilder TJ Big Blaster Electric Boogies. The king of the beat, you see you're rocking that beat from across the street. And Beat Street is a lesson too, because you can't let the streets beat you. Dieser war eine der wichtigsten Figuren in der Hip-Hop-Szene in der DDR. Schon ab 1987 veranstaltete er Hip-Hop-Partys in der Scheune in der Dresdner Neustadt. Doch wirkliche Bekanntheit erreichte er mit den DDR-weiten Veranstaltungen, welche er in und um Dresden initiierte, wie den Hip-Hop-Contest 1988. Aber Electric Boogie verstand seine Kunst auch immer als politisches Werkzeug. Der Historiker Leonard Schmieding beschreibt das politische Engagement folgendermaßen.
Also wenn man sich so in seiner Biografie mal vertieft, dann ist da schon ein aktivistischer Ausgangspunkt, der aber auch sehr viel mit Musik zu tun hat. Er war von Anfang an musikbegeistert, ist ohne Vater groß geworden, sodass die Musik auch so ein bisschen das war, wo er sich dann hineinversetzen konnte oder wo er dann seine Erfüllung finden konnte. Er war auf der Kreuzschule, war im Kreuzchor und als er dann gefragt worden ist, ob er den Militärdienst machen will, in der Nationalen Volksarmee, der ja Pflicht war, und da hat er gesagt, nein, das war in der 9. Klasse, da wurde man immer gefragt. Und dann ist er rausgeflogen und dann ist er auf die Schule zurückgekommen, aus der er kam. Eine ganz normale polytechnische Oberschule. Und dort gab es natürlich nicht mehr diese Art von intensiver Auseinandersetzung mit Musik im Schulcurriculum, ne, oder im Schulalltag. Und da hat er sich dann anderer Musik zugewandt, die zum Teil auch sehr sozialkritische Texte hatte. Das war damals für ihn noch so was wie Pink Floyd, aber dann relativ schnell auch Funk und dann auch Hip-Hop, den er über bestimmte Rundfunkmedien mitbekommen hat und auch durch befreundete Journalisten dann auch Zugriff hatte auf Platten, also auf Vinyl. Und da war es dann sozusagen um ihn geschehen. Also da hat er sozusagen in Hip-Hop genau das gefunden, wonach er immer gesucht hat, und hat auch sozusagen das Repertoire und die bestimmten Praktiken für Musik da gefunden, mit denen er sich dann verwirklichen konnte. Also sowohl Kritik zu üben an der Art und Weise, wie ihm der Staat nicht gefiel, und vor allen Dingen die Kultur und die Musik, wo er sich überhaupt nicht wiederfinden konnte. Also sowohl sozusagen die Klassik, auf die auch die DDR immer sehr stolz war, wie Goethe und Schiller, also in der Literatur, als auch irgendwie der Rockmusik und Popmusikbetrieb, der sehr stark auch von diesen Einstufungen und Förderungsinstitutionen abhängig war, sodass man sich als Musiker durchaus ja so ein bisschen verkaufen musste. Also man hat seine Seele verkauft, so wie er das formulierte, kritisch. Und das wollte er nicht. Er hat zwar auch eine Einstufung bekommen, aber er hat damit gemacht, was er wollte. Also er hat so ein bisschen, er hat konform gehandelt und hat konform sich verhalten, um dann die Möglichkeit zu haben, Kritik zu üben, die im Kreise seiner Fans und seiner Peer Group sozusagen durchaus auch angekommen und verstanden worden ist. Er hat auf Englisch gerappt, und wenn man häufig bei seinen Partys war, dann hat man das irgendwann auch mitbekommen, worum es ihm ging, und auf seine Workshops und Battles und so weiter und so fort. Also das hat er so organisiert, und das hat für ihn, hat das hingehauen. Also für ihn war Hip-Hop Mittel zum Zweck, sowohl Kritik als auch Party zu machen.
Damit TJ Big Blaster Electric Boogie, kurz Electric Boogie, überhaupt auftreten konnte, musste er sich mit den DDR-Kulturbehörden und letztlich auch mit der Stasi auseinandersetzen. Dass seine politischen Texte nicht weiter zensiert wurden, hatte Gründe, die heutzutage skurril anmuten. Da er seine Texte auf Englisch schrieb und dies so aufschrieb, wie man es sprach, war es den Zensurbehörden, die auch über geringe Englischkenntnisse verfügten, nicht möglich, diese wieder ins Deutsche zu übersetzen. Beispielhaft schrieb er Fight the Power, also bekämpfe die Macht, mit F-I-T-E. Fight, wie man es spricht. Den Behörden war es so wiederum nicht möglich, mittels Wörterbuch die Texte wieder ins Deutsche zu übersetzen, da das Wort in Electric Boogies Schreibweise im Englischen gar nicht existierte. Everybody uses black and white to try to draw the line between wrong and right, but if you use your eyes, you can really see it belongs to a bad reality. Protect the blacks, protect the whites, protect all people and bury the knives, because if you walk on this way, we destroy ourselves and then there's no hope at all, and we can't say politicians lie. I'm just an envoy to talk about this, because when they talk about peace, people have to die. TV, the only thing you see is terror and violence, a bloody reality, apartheid, ghettos, military machines, tortures, prisons, and it seems that some stupid people might never understand what it means of war in another land, cause if their own fucking land is not attacked, they're so complacent, as long as nothing lacks, and all the bad news is entertainment for you, when you watch a public home with nothing to do, but sitting in your armchair, drinking chronic beer is just a nerve tinker, watching us through fear, watching people dying, bombs burning cities, such a beautiful evening, it's time to hit these. Wankers out of the rivers, cause they switch the brains when the doors are closed. Auch die Stasi wollte Electric Boogie als IM, also als inoffiziellen Mitarbeiter, gewinnen. Was er allerdings umging, indem er sofort nach dem Anwerbungsgespräch darüber mit seinem Manager sprach und damit die Stasi ihr Interesse an ihm verlor. Von Repressionen gegenüber aktiven Szenemitgliedern ist wenig bekannt. Allerdings kam es in Dresden dennoch zu Auseinandersetzungen zwischen Hip-Hopern und der Polizei, wie Michael Kral, einer der MCs der 3M-Men, berichtet.
Schon wegen Graffitis und Breakdancen im öffentlichen Raum und so weiter, da gab es schon Ärger mit der Polizei und dann haben sie uns auch mal mitgenommen und so. Das gab es schon hier in Dresden auf der Prager Straße und da gab es damals so verschiedene Orte, wo man sich getroffen hat. Das war regelmäßig, dass es da Ärger gab, ja.
Doch im Allgemeinen genoss die Szene im Vergleich beispielsweise zur Punkbewegung einen relativ guten Stand. Ein Grund dafür sieht Lennart Schmieding in der bürokratischen Trennung in der DDR-Administration.
Da sind einerseits die staatlichen Institutionen wie Kulturbetriebe, wie bestimmte Ministerien, die Programme hatten, um Jugendliche zu fördern und das gleichzeitig zu überwachen. Und dann gab es natürlich auch die Sicherheitsorgane wie die Polizei und die Stadtsicherheit. Und die hatten nicht unbedingt die gleiche Agenda. Also die Stasi hat gerade zum Schluss sich sehr stark herausgefordert gefühlt und war unzufrieden mit der Art und Weise, wie das Ministerium für Kultur zum Beispiel der DDR mit Künstlern umgegangen ist und auch mit Hip-Hop. Und das, weil sie natürlich überwachen und eindämmen wollten und die Kultur gesagt hat, ja, macht mal. Ne? Und das war immer ein sehr feiner Grat, den man da beschreiten konnte, als sowohl als jugendlicher Hip-Hopper, weil man sich bewusst war, wie schwierig das war. Aber viele Hip-Hopper waren sich bewusst, dass es nicht unbedingt ganz einfach war, Hip-Hop zu machen und dass sie sehr viele Hürden nehmen mussten. Und gleichzeitig waren natürlich aber auch Funktionäre auf den unteren Ebenen und den mittleren Ebenen nicht so frei in ihrem Gestaltungswillen, wie sie Kultur machen wollten, wie das vielleicht den Anschein hatte. Also weil es keine direkten Direktiven gab und weil man aber auch nicht zu viel Eigeninitiative entwickeln konnte, weil es dann hieß, ja, das ist zu mächtig und jetzt kriegt Hip-Hop ein Eigenleben, das wollte man auch nicht.
Hip-Hop als Subkultur besteht aus drei Elementen: Graffiti, Breakdance und DJing und Rap. Breakdance in Ostdeutschland ist ziemlich gut dokumentiert. Doch wie bereits erwähnt, war der Akt, Hip-Hop-Musik zu hören, bereits ein Kriterium des Aktivseins. Dieser Umstand mag heute verwundern, aber Hip-Hop-Produkte überhaupt zu bekommen, stellte in der DDR eines der elementarsten Probleme dar. Welche Probleme es gab, erläutert André Langenfeld.
Na, dieselben Probleme wie jetzt eben zum Beispiel auch mit Klamotten und so. Also es gab ja nichts aus dem Westen im Osten. Das Einzige, ja, also insofern, das Einzige, was man dann hatte, war Fernsehen und Radio. So, und da hat man sich dann irgendwie so die Inspiration, in dem Falle jetzt die Musik, dann aus dem Radio geholt. Oder wenn du halt Westverwandtschaft hattest oder irgendwie eine Oma, die rübergefahren ist und du irgendwie, hast du denn da irgendwie dein Geld zusammengespart, hast es irgendwie in Westgeld umgetauscht und hast dann versucht, dir irgendwie eine Platte mitbringen zu lassen. Also was auch viele gemacht haben, weil das war so in meiner Erinnerung, also eine relativ selbstverständliche Sache, so zum Ende der 80er Jahre hin, dass irgendwie Leute auch hier so Westplatten hatten. Natürlich jetzt nicht 100 oder so, aber 2, 3 irgendwie hatte man dann schon irgendwie sich besorgt.
Wichtige Quelle für Musik waren neben der Westverwandtschaft Radiosender. Doch nicht nur Westsender wurden aufmerksam zum Mitschneiden von Musik gehört, auch der staatseigene Jugendsender DT64 und im Besonderen die Sendung Vibration fand großen Anklang in den Subkulturen der DDR-Jugend. Lutz Schramm besuchte für seine Vibrationensendung sogar den 1998 stattfindenden Hip-Hop-Workshop und führte dazu ein Interview mit Electric Boogie.
Da der Winter zwar nicht mit extremen Temperaturen, aber eben doch ein bisschen zu kalt für Straßenaktionen ist, hat sich die Dresdner Posse gedacht, alle tätigen Rapper, Mixer und Sprüher des Landes zu einem kleinen Treff einzuladen, der dann den Namen Werkstatt bekam. Als ich am Samstagvormittag um 11 so in den kleinen Saal des alten Schlosses Nickern trat, war da gerade große Session-Aktivität angesagt. Einer riss dem anderen das Mikrofon aus der Hand und man hatte sichtlichen Spaß an der ganzen Aktion. Des Abends im Café habe ich mich dann mit Alex, alias Electric Boogie, unterhalten. Natürlich erstmal über die Motive, eine solche Werkstatt zu organisieren.
Der erste ist, dass wir versuchen wollen, den Leuten, die sowas machen, die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, was außer ihren eigenen Sachen im Land gemacht wird. Da es sehr wenig Leute gibt, die professionell sowas aufgenommen haben und deren Kassetten im Rundfunk gelaufen sind, wissen die meisten gar nicht, was überhaupt läuft. Das ist also die erste Sache. Die zweite Sache, dass wir den Leuten hier versuchen, Hinweise zu geben, was man vielleicht an der Arbeit verbessern kann, was man sich konzentrieren sollte, ohne dass wir dabei in irgendeiner Form dogmatische Sachen aufstellen oder sagen, so und so muss das gemacht werden. Das ist also jedem selbst überlassen. Was uns wichtig erscheint, ist, dass jeder an einem eigenen Stil versucht zu arbeiten, dass auf gewisse inhaltliche Sachen ein Augenmerk gelegt wird, dass die Texte also nicht bloß so gemacht werden, weil man halt als Rapper irgendwelche Texte sprechen muss und dass auch die musikalische Gestaltung irgendwie mit dem Text im Zusammenhang steht. Wir machen es ja auch auf eine sachliche Art und Weise. Es wird also nicht aus subjektiven Haltungen heraus irgendwas kritisiert. Also es gibt einige Sachen, die mir musikalisch persönlich nicht gefallen, aber die ich deswegen trotzdem nie durch den Kakao ziehen kann. Also ich versuche wirklich objektiv auf die handwerklichen Dinge zu achten und dazu etwas zu sagen. Also ich betrachte mich jetzt hier nicht als der große Bass, der hier den Leuten erzählt, wie es zu machen ist. Es ist doch ein ziemliches Miteinander, weil sich auch Diskussionen innerhalb des ganzen Workshops entwickelt haben, also zwischen den verschiedensten Leuten. Und die Meinung über die ganzen Sachen ausgetauscht werden, was ja eigentlich auch der Sinn und der Zweck dieses Workshops war, dass sich die Leute untereinander austauschen und kennenlernen.
Kreativität war aber auch vor allem bei den Produzenten bzw. den DJs gefragt. Die Beschaffung der Hardware, um überhaupt Musik machen zu können, stellte sich in der sozialistischen DDR als Problem heraus. Michael Kral von den 3M Men erinnert sich.
Also Hardware brauchten wir nicht viel. Wir sind einfach auf die Straße gegangen und haben unsere Texte gerappt. Um das aufzunehmen, haben wir ziemlich zeitig, auch 1987 dann, als wir wirklich die ersten gemeinsamen Songs gemacht haben, einen DJ kennengelernt, Sample DJ D in Görlitz, der ziemlich kreativ war mit den alten Möglichkeiten, die es zu DDR-Zeiten eben gab. Ne? Der hat halt mit alten Kassettenrekordern halt, der hat ja umgetuned und damit aufgenommen und gebastelt und gescratcht und gemixt. Es war alles per Hand zusammengebaut. Ne? Oder man kann auch mit einem alten Tonbandgerät die Spulen, wenn man die hin und her dreht, kann man auch scratchen zum Beispiel. Ja, das, was es halt gab, ne? Megafone selbst gebastelt, um irgendwie laut zu sein. Und das eben genutzt, Schallplattenspieler halt vom Vater, einen alten polnischen Schallplattenspieler genutzt. Und natürlich erstmal, also es war vor Beat Street, da haben wir gar nicht gesehen, wir haben nur die Geräusche gekannt und haben dann die Nadel, also im Prinzip nicht die Platte gedreht, sondern die Nadel hin und her, auf der Schallplatte hin und her gerutscht. Und damit natürlich die Schallplatten vom Vater zur Sau gemacht. Aber es war auf jeden Fall ein ähnlicher Effekt. Oder halt, was klingt wie Squatchen, zum Beispiel Reißverschluss auf und zu machen oder auf einem Heftumschlag. Kunstheftumschlag mit dem Daumen hin und her reiben. Also wir haben uns da halt irgendwelche Sachen einfallen lassen, die halt so ähnlich klingen, so wie wir den Eindruck hatten, wie es klingen soll.
Die Anerkennung Hip-Hops durch die Kulturbehörden der DDR führte dann sogar so weit, dass die Berliner Electric Beat Crew über den staatseigenen Tonträgerproduzenten Amiga 1998 eine erste EP und 1990 ein eigenes Album veröffentlichen konnte. MC and me, let's rock to the hip hop beat. MC and me, let's rock to the beat. MC and me. MC and me, let's rock to the beat. To the funky beat, to the funky beat, to the funky beat. Die Rezeption dieser Platte und des Erfolgs der Electric Beat Crew entstand auch dieses Stück Auditiven Golds, welches bei TT64 ausgestrahlt wurde.
Wenden wir uns der Electric Beat Crew zu, die erstmal ein freundliches Ständchen von DJ Winnetou und Mixmaster Shatterhand bekommt.
Hallo Mixmaster Shatterhand, hast du im Fernsehen die Electric Beat Crew gesehen?
Electric Beat Crew kenne ich nicht. Wer ist denn das? Mal DJ Kunzelbrötchen fragen.
Hallo DJ Kunzelbrötchen, hast du im Fernsehen die Electric Beat Crew gesehen?
Electric Beat Crew? Na klar, Electric Beat Crew.
War ein Klick, 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 Electric Beat Crew. War ein Klick, 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 klick. Hallo Partybubel, habt ihr's gesehen? Kiste an, schon ist geschehen. Den Klick, hör zu, die Sensation. Klick, 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 klick
besonderes Ding. Man dreht die Platten weg, wenn Beat vorsingt. Dann dreht man noch, dass das Bild verzerrt. I like the Beat Crew, gibt der Monster Rezert. I like the Beat Crew, war in Klick. Klick, 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 klick. I like the Beat Crew, war in Klick. Klick, 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 klick. Hör die Partypuppe.
So hörte sich Deutschrap am Ende der 1980er also an. Auf Deutsch zu rappen war aber auch in der DDR zu dieser Zeit ähnlich verpönt wie in der BRD, wie André Langenfeld nach der Öffnung der Grenze herausfand.
Natürlich haben die auch auf Englisch gerappt. Ja. Auf jeden Fall war da irgendwie auch Deutsch, aber so nicht existent als Option zu rappen. Man hat sich das gar nicht vorstellen können, dass das mal einer macht. Das einzige Deutsche, was jemals gerappt worden ist, war irgendwie hier Thomas Gottschalk und Co. irgendwie.
Dennoch gab es auf den Rap-Contests und den Workshops erste Versuche, auf Deutsch zu rappen. Dazu wieder Micha von den 3M Men.
Gab es von den Berlinern, genau, zum Beispiel. Also unter anderem, ich habe mich jetzt länger nicht damit beschäftigt, aber der Waffel da von Real Dope Thing oder Eastside Attack dann später zum Beispiel, die haben dann... Fanden wir schon ganz gut.
Beim zweiten Hip-Hop-Contest, der 1998 erneut in Radl-Beul stattfand, traten auch erstmals zwei Frauen auf die Bühne und überzeugten mit ihren Skills. Aber gesamt betrachtet war Hip-Hop auch damals schon eine eher männlich dominierte Subkultur. Neben dieser männlichen Prägung war die Hip-Hop-Musik, die in der DDR entstand, stark geprägt von den amerikanischen Vorbildern, beziehungsweise von der Musik, die für die Fans überhaupt erreichbar war. Für die Aktiven in der Szene war dies selbstverständlich.
Da war das irgendwie so, klar, man kannte ja kaum was und das bisschen, was man kannte irgendwie, da war man froh, dass man es überhaupt irgendwie mal gehört hat. Da hat es überhaupt keine Rolle gespielt, dass man dann, was weiß ich, 85 zum ersten Mal Songs von 1981 gehört hat. Es war halt dann doch so eine spezielle Musik, dass es egal war, wie alt oder wie neu das war. Hauptsache, es war erstmal so Hip-Hop.
Das textliche Verständnis der zum Großteil in Englisch performten Raps war für die Fans sowieso kaum ein Kriterium.
Klar, also unser Englisch war jetzt eigentlich auch eher nicht vorhanden so. Und jetzt rappte einer auf Englisch und da ging es dann wahrscheinlich mehr also um die Attitüde als um den eigentlichen Inhalt. Genau, so kann man es sagen. Also während dann so Electric Beat Crew natürlich dann eher so diese so eine Party-Spaß-Hip-Hop-Attitüde irgendwie vermittelt haben. Und dann hat dann Electric Bee eher so die ernste Hip-Hop-Variante vertreten. So, und das hat, glaube ich, schon gereicht. Das war so die Aufteilung. Electric Bee ist so der ernste, Electric Beat Crew sind so die Disco-Hip-Hopper. Und so war ja der Hip-Hop dann auch in der Wahrnehmung. So, bis eben noch war alles irgendwie Party. Selbst Beat Street hat man ja komplett als Party empfunden. Und erst Ende der 80er kam ja dann so der harte, unfassbare Nicht-Party-Hip-Hop. That's what you say when you take a devil's
crown. Oh, yeah. Stay alive or things will change around. Oh, yeah. Zur Rezeption der in der DDR entstandenen Musik räumt André Langenfeld allerdings ein.
Genau, eher so ein netter Versuch. Also es gab nicht wirklich Interesse an DDR-Rap, weil DDR-Rap hat ja eigentlich gar nicht existiert. Ja, also bei den vielen Leuten, die das irgendwie gehört haben, die Musik gehört haben und gesammelt und getauscht haben und dann auch eben zu Partys gegangen sind oder Radebeul, wie man das wahrgenommen hat. Also man hat das nicht wirklich, also hat man irgendwie probiert, mehr oder weniger. Man ist aus Neugierde, hat man sich das auch angehört und angeguckt, so klar, da macht jetzt jemand Rap. Aber wie kann man das beschreiben? Man hat es nicht wirklich ernst genommen. Man hat es jetzt auch nicht belächelt, doch vielleicht eher ein bisschen belächelt irgendwie, wenn man die Leute kannte, dann war es natürlich auch irgendwie eine Form von Neugierde. Wie macht man das? Also so eine Herausforderung, wie macht man das jetzt? Aber so zwischen dem richtigen Hip-Hop, ja, den man ja, also der auf Platte und im Radio lief und dem, was denn die Leute in der DDR gemacht haben, da waren Welten dazwischen. Das hat man nicht mal miteinander verglichen.
Aber trotz dieser geringen Beachtung einer breiten Masse entwickelten die aktiven Künstler wie die 3MN genug Motivation, ihren eigenen Weg zu gehen.
Wir wollten einfach nur machen und wenn sich was ergibt, ja, von mir aus. Aber es war eher unser Ziel, Spaß zu haben, unter den Leuten ja eine Gemeinsamkeit zu haben, ne? Mit den Breakdancern, mit den Leuten, die halt gemalt, gesprüht haben. Das haben wir teilweise auch alles mit verbunden und haben nie dran gedacht, hier, jetzt können wir damit berühmt werden oder irgendwie damit mal Geld verdienen oder so. Wir hatten auch unsere eigenen Pläne. So, ja, der eine ist halt Illustrator, der andere ist Grafiker, der nächste schreibt Texte für Bands und so. Aber mit Musik hatten wir nie vor, da ein Business aufzubauen oder eine Karriere zu machen. Ja. Deswegen hat uns das auch nie interessiert, auch wenn immer wieder von außen herangetragen wurde, Mensch, ey, ihr macht das Zeug und so, ihr macht das schon so lange, ihr habt das gegründet. Wieso habt ihr das nicht ernsthaft irgendwie so genutzt, um da richtig bekannt zu werden? Das hat uns nie interessiert und jetzt auch nicht.
Das Ziel, das sie dabei verfolgten, beschreibt Michael Krahl folgendermaßen.
Ja, damit es die Leute mitbekommen. Ne? Also klar, man kann in seinem Zimmerchen viele Sachen machen, aber wenn man sich schon mitteilen möchte und auch eine Gemeinsamkeit haben möchte, dann sollte man ja auch rausgehen damit, dass es Spaß macht. Und natürlich, weil es eine Reibung gibt. Ne? Und in dem Alter, also damals, dann haben wir angefangen mit 16, 17 und dann war das ja auch so Standard, dass man da eine Konfrontation haben möchte, wahrscheinlich auch für die eigene Entwicklung, denke ich schon.
Als 1998 dann die Wende kam und die bis dato unter so schwierigen Umständen organisierte Musik frei erhältlich war, sorgte dies anfangs für Euphorie, der dann allerdings eine Ernüchterung folgte.
Es war schon eine irrsinnige Befreiung. Also ich habe mir von meiner ersten kurzen Reise da in den Westen sofort von dem Geld, was ich irgendwie hatte, natürlich Schallplatten gekauft. Und dass man da halt wirklich rankam, also es war super. Aber schon ziemlich schnell erkannt dann, dass ja, das irgendwie alles materiell orientiert ist, ne? Kommerziell orientiert ist. Also viel, also ich sag jetzt mal schon so irgendwie 90%, was ich so in der Musikrichtung zumindest mitbekomme.
Dass es in der BRD auch eine aktive Rap-Szene gab, war in der DDR den meisten Leuten nicht bewusst. Im Vergleich zur Szene in der DDR führt André Langenfeld aus.
War insofern natürlich da schon eine sehr viel aktivere Szene im Sinne von so wirklich aktiv sein über Musik hören und Fan sein hinaus. So. Und wenn sowas irgendwie so im Radio nicht erzählt worden ist, dann hat das einfach nicht existiert. Ja, weil woher solltest du das denn sonst mitkriegen? Natürlich waren die sehr viel besser, weil die natürlich, egal wie schlecht sie waren, irgendwie natürlich dann doch irgendwie professioneller waren und irgendwie natürlich cooler waren, irgendwie selbstbewusster waren und dann doch ein paar Leute mehr waren, egal, also so, die dann da irgendwie mit dem Mikrofon mal auf einer Bühne gestanden haben.
Die Hip-Hop-Szene in der DDR prägt bis heute den deutschen Hip-Hop. Einige Künstler, die heutzutage erfolgreich sind, wuchsen in der DDR auf, hörten Vibrationen auf DT64, schauten sich Beat Street an und legten dann den Grundstein für ihre heutige Karriere. Lennart Schmieding, der für seine Habilitation die Hip-Hop-Szene in der DDR untersuchte, verweist auf die heutige Bereitschaft der Akteure von damals, ihre Geschichten zu erzählen.
Ohne die Bereitschaft der Zeitzeugen mitzumachen, wäre das so nicht möglich gewesen. Ich glaube, die Bereitschaft war nicht allein deshalb so hoch, weil sie sich damals halt schon sehr gerne präsentiert haben und positioniert haben und gesagt haben, hier, das bin ich und das mache ich. So, was man so als sehr starkes Ego bezeichnet und dass man sich so ein bisschen produzieren will. Als Hip-Hopper braucht man, als Tänzer braucht man ja dieses Selbstbewusstsein und ich glaube, das zieht sich durch viele Biografien durch und daher kommt die Bereitschaft. Und andererseits auch an dem Interesse, seine eigene Biografie zur Geschichte zu setzen, wie sie erzählt wird. Und diese Erzählungen sind immer machtabhängig. Und wie gesagt, wenn diese Hip-Hopper sich in den meisten Erzählungen über die DDR nicht wiederfinden, waren sie natürlich unzufrieden und sie sagten, das ist aber nicht meine DDR, das ist nicht mein Leben. Und ich habe das ganz anders gesehen und ich habe mich auch ganz anders verhalten, als es hier dargestellt wird. Und ich war weder im Widerstand noch wurde ich repressiert, sondern ich habe auch nicht mitgemacht oder habe mich irgendwie schuldig gemacht, sondern es war so, das war meine DDR und diese Geschichte möchte ich erzählen. oder mit meiner Biografie möchte ich Stellung nehmen zu den zur Geschichte von Hip-Hop, wie Hip-Hop sich über die Welt verbreitet.
Und auch André Langenfeld resümiert.
Schließlich nochmal, Hip-Hop in der DDR ist für mich auch im Nachhinein eine völlig verrückte Geschichte. Also schon so ein bisschen was Lustiges, was Schräges, eine Sache irgendwie, die auch unabhängig jetzt von Hip-Hop als Kultur. Das ist das nächste Thema. Natürlich hat man auch irgendwie, nur einen Satz dazu, natürlich auch das, was man da vorgespielt bekommen hat in Hip-Hop. Man hat natürlich auch so einen Grundgedanke von Hip-Hop, den hat man erfasst, ein Do-it-yourself-Ding. So, man kann jetzt irgendwie so, man braucht nichts und man kann irgendwie was machen und irgendwo Teil von irgendwas sein. Das hatte ich schon sogar in den 80ern in mir drin. Das hat Hip-Hop irgendwie auch irgendwie im Osten geschafft zu vermitteln. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel dazu, warum so Hip-Hop dann auch relativ schnell so eine weltweite Nummer wurde. Weil das haben alle verstanden irgendwie. Da ist was, wofür du, weiß ich nicht, nur deine Füße, deinen Kopf, deine Hände, deinen Mund zum Rappen brauchst. Und zwangsläufig nichts anderes. Oder erstmal nichts anderes. Es reicht erstmal. So, die Botschaft kam auf jeden Fall an.
Fake, fake, wreckage, 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 wreckage.